Willkommen bei Jew is Important. Kein Podcast über Religion, sondern über das, was dahinter steht. Werte, Identität, Wahrheit und der Versuch, in einer immer lauteren Welt Haltung zu bewahren.
Willkommen zurück bei Jew is Important. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie die zweite Intifada Israels Innenpolitik und Sicherheitsdenken dauerhaft verändert hat. Heute machen wir einen Schritt nach vorn und gleichzeitig einen Schritt zurück an einen Punkt, an dem sich die Geschichte des Konflikts hätte neu schreiben können. 2005 zog sich Israel vollständig aus dem Gazastreifen zurück. Keine Siedlungen mehr, keine israelische Verwaltung, keine militärische Präsenz. Ein seltener Moment, in dem ein Konfliktgebiet tatsächlich die Chance bekam, sich selbst zu gestalten. Viele hofften damals, dass Gaza zu einem Modell dafür werden könnte, wie palästinensische Selbstbestimmung aussehen kann. Wirtschaftlich, zivil, stabil. Manche sprachen sogar von einem zweiten Dubai, einem Ort, an dem Entwicklung, Handel und Normalität greifbar wären. Doch was folgte, war das Gegenteil. Statt Aufbau kam Machtkampf. Statt Institutionen kam Gewalt. Statt Zukunft kam die Hamas. Und an dieser Stelle ist mir eines wichtig klarzustellen: Die Ideologie, die die Hamas vertritt, ist keine neue. Sie ist nicht plötzlich aus dem Nichts entstanden und auch keine Reaktion auf den israelischen Rückzug aus Gaza. Bevor wir gleich auf die Entstehung der Hamas eingehen, lass uns einen Schritt zurückgehen. Um zu verstehen, warum Gaza heute ist, was es ist, müssen wir klären, was diesem Punkt vorausging. Israel zog sich 2005 aus dem Gazastreifen zurück. Was bedeutete dieser Rückzug konkret? Gab es danach, wie im Westjordanland, weiterhin israelisches Militär vor Ort? Und wie kam es überhaupt zu dieser Entscheidung?
Der Rückzug aus Gaza im Jahr 2005 war vollständig. Israel räumte alle Siedlungen, zog sämtliche Soldaten ab und beendete jede permanente militärische Präsenz im Gazastreifen. Anders als im Westjordanland gab es danach keine israelischen Stützpunkte, keine Patrouillen und keine zivile Verwaltung mehr vor Ort. Gaza war erstmals vollständig unter palästinensischer Kontrolle. Die Entscheidung für diesen Rückzug entstand aus mehreren Motiven. Nach der zweiten Intifada war in Israel die Überzeugung gewachsen, dass Gaza sicherheitspolitisch kaum zu kontrollieren sei und politisch keinen Partner bot. Der Rückzug sollte die Reibungsflächen reduzieren, Israels Verantwortung für die Zivilbevölkerung beenden und der palästinensischen Seite die Möglichkeit geben, eigenständig Selbstverwaltung und wirtschaftliche Entwicklung aufzubauen. International wurde dieser Schritt als Chance für palästinensische Selbstbestimmung verstanden. Innerhalb Israels war er hoch umstritten, wurde aber von der Hoffnung getragen, dass weniger Kontrolle auch weniger Gewalt bedeuten könnte. Was dieser Rückzug nicht war, eine Besatzung durch andere Mittel. Was er war, ein konkreter Test dafür, wie palästinensische Selbstverwaltung ohne israelische Präsenz aussehen würde.
War dieser vollständige Rückzug aus Gaza also eine eigenständige israelische Entscheidung oder eher eine Reaktion auf internationalen Druck, wie wir ihn bis heute immer wieder erleben? Und noch etwas. Zwischen 1930 und 2001 wurden den palästinensischen Arabern mehrfach Modelle einer Zwei-Staaten-Lösung angeboten. Warum gab es 2005 keinen solchen politischen Rahmen, sondern nur den Rückzug?
Der Rückzug aus Gaza war in erster Linie eine israelische Entscheidung. Er war keine direkte Folge internationalen Drucks und auch kein Teil eines ausgehandelten Friedensplans. Ariel Sharon entschied sich bewusst für einen einseitigen Schritt, weil er zu diesem Zeitpunkt keinen verlässlichen palästinensischen Partner sah, mit dem eine politische Lösung hätte ausgehandelt werden können. Nach der zweiten Intifada war das Vertrauen in Verhandlungen weitgehend zerstört. Die palästinensische Führung hatte wiederholt gezeigt, dass sie Gewalt nicht eindämmen konnte oder wollte. In dieser Situation entschied Israel, Verantwortung und Kontrolle über Gaza vollständig abzugeben. Nicht als Belohnung, sondern als Abkopplung. Ziel war es, Sicherheit zu verbessern, Reibung zu reduzieren und klarzustellen, dass Israel nicht dauerhaft für das Leben in Gaza verantwortlich sein wollte. Warum es 2005 keine Zwei-Staaten-Lösung gab, hängt genau damit zusammen. Frühere Angebote scheiterten, weil sie abgelehnt wurden oder in Gewalt mündeten. 2005 fehlten die Voraussetzungen für ein neues politisches Angebot. Keine stabile palästinensische Führung, keine Kontrolle über bewaffnete Gruppen, kein glaubwürdiger Wille zur Koexistenz. Der Rückzug war daher kein diplomatischer Abschluss, sondern ein Test. Ein Versuch zu sehen, was passiert, wenn Israel vollständig geht. Ohne Vorbedingungen, ohne Besatzung, ohne militärische Präsenz. Die Antwort darauf kam nicht in Form von Staatlichkeit, sondern wenige Jahre später in Form der Hamas.
Israel zog sich aus Gaza zurück, auch mit dem Ziel, sich dauerhaft aus der Verantwortung für dieses Gebiet zu lösen. Und trotzdem wird Israel bis heute dafür kritisiert, dass es Wasser, Strom oder Energiezufuhr nach Gaza kontrolliere. Deshalb die zentrale Frage: Hat Israel Gaza 2005 bewusst so zurückgelassen, dass die palästinensische Bevölkerung kaum eine echte Chance auf Unabhängigkeit hatte? Warum unterstützt Israel Gaza bis heute überhaupt? Und muss es das tatsächlich? Und zugespitzt gefragt, wenn Israel Gaza wirklich in die Enge treiben wollte, wie es global oft beschrieben wird, hätte es dann nicht längst einen klaren Zeitpunkt festgelegt, ab dem Wasser, Strom und Versorgung vollständig eingestellt werden?
Diese Fragen legen einen zentralen Widerspruch offen, den viele im internationalen Diskurs konsequent ausblenden. Israel hat Gaza 2005 nicht als handlungsunfähiges Gebiet zurückgelassen, sondern mit funktionierender Infrastruktur übergeben. Es gab Strom, Wasseranschlüsse, Übergänge für Warenverkehr und wirtschaftliche Grundlagen. Der Rückzug war als Übergang gedacht, als reale Chance für Selbstverwaltung und Aufbau. Dass Gaza diese Chance nicht genutzt hat, liegt nicht an israelischer Kontrolle, sondern an der Prioritätensetzung der Hamas, also einer Terrororganisation. Was für zivile Versorgung vorgesehen war, wurde vielfach zerstört oder missbraucht. Wasserrohre wurden nicht instand gehalten oder ausgebaut, sondern für terroristische Zwecke verwendet, für Raketen und Anschlagsmittel, nicht für die Bevölkerung. Das ist keine Folge von Blockade, sondern von Ideologie. Israel hätte jederzeit einen klaren Zeitpunkt festlegen können, ab dem keinerlei Versorgung mehr erfolgt. Dass dies nie geschehen ist, zeigt den Unterschied zwischen dem Vorwurf und der Realität. Israel handelt nicht mit dem Ziel, die palästinensische Zivilbevölkerung zu schädigen, sondern um Leben zu schützen, auch auf der anderen Seite der Grenze. Es will nicht vernichten, sondern verhindern, dass Terroristen weitermorden. Der Genozidvorwurf kollidiert mit den Fakten. Ein Staat, der weiter Wasser liefert, Strom bereitstellt und humanitäre Korridore ermöglicht, selbst nach schweren Angriffen, handelt nicht mit Vernichtungsabsicht. Die eigentliche Frage lautet daher: Warum ist Gaza nach fast 20 Jahren noch immer abhängig? Die Antwort ist unbequem, aber klar, weil Aufbau nie Priorität hatte, Terror schon. Und genau hier zeigt sich die Heuchelei des sogenannten Freiluftgefängnis-Narrativs. Wer Freiheit fordert, muss erklären, warum Selbstverantwortung über Jahre hinweg systematisch verweigert wurde und warum ausgerechnet Israel gleichzeitig dafür verantwortlich gemacht wird, Gaza zu versorgen und Gaza angeblich zu unterdrücken. Dass Ägypten auf der anderen Seite derselben Grenze keinerlei vergleichbare moralische Verpflichtung zugeschrieben bekommt, legt diese Doppelmoral offen. Israel wird zugleich dafür kritisiert, Gaza mit Strom, Wasser und Hilfsgütern zu versorgen und dadurch Kontrolle auszuüben. Beides kann nicht gleichzeitig wahr sein. Und genau dieser Widerspruch wird im öffentlichen Diskurs allzu oft ausgeblendet.
War die Hamas eigentlich schon an der Macht, als Israel 2005 aus Gaza zurückzog?
Nein. Als Israel sich 2005 vollständig aus Gaza zurückzog, war die Hamas nicht an der Macht. Gaza stand zu diesem Zeitpunkt formal unter der Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde, auch der Fatah. Die Hamas gewann erst danach an Einfluss. Zunächst politisch, dann militärisch. Im Jahr 2006 gewann sie die palästinensischen Parlamentswahlen und 2007 übernahm sie Gaza gewaltsam, indem sie die Fatah vertrieb oder tötete. Das ist entscheidend für das Verständnis. Der israelische Rückzug erfolgte vor der Hamas-Herrschaft, nicht als Reaktion auf sie. Gaza hatte in diesem Moment die Möglichkeit, einen zivilen politischen Weg einzuschlagen. Dass daraus stattdessen eine von einer terroristischen Organisation kontrollierte Enklave wurde, war das Ergebnis innerpalästinensischer Entscheidungen, nicht israelischer Präsenz.
Kurze Verständnisfrage, weil das viele durcheinander bringen. Sind die PLO und die Fatah eigentlich dasselbe? Oder sprechen wir hier über unterschiedliche Organisationen?
Nein, sie sind nicht identisch, aber sie sind eng miteinander verknüpft. Die PLO ist ein Dachverband, gegründet in den 60er Jahren, der verschiedene palästinensische Fraktionen vereinte. Die Fatah ist eine dieser Fraktionen, allerdings die mit Abstand mächtigste. In der Praxis bedeutete das, wer die Fatah kontrollierte, kontrollierte auch die PLO. Yasser Arafat war zugleich Vorsitzender der PLO und Führungsfigur der Fatah. Deshalb werden beide Begriffe im Alltag oft gleichgesetzt, obwohl sie formal unterschiedliche Strukturen sind.
Heißt das konkret, als Israel sich 2005 aus Gaza zurückzog, lag die Verantwortung nicht bei der Hamas, sondern bei der Fatah bzw. der PLO?
Genau, Zum Zeitpunkt des israelischen Rückzugs stand Gaza politisch unter der Verantwortung der palästinensischen Autonomiebehörde, die von der Fatah dominiert wurde. Die Hamas war damals noch nicht an der Macht. Die spätere Übernahme Gazas durch die Hamas war das Ergebnis eines innerpalästinensischen Machtkampfs, nicht die Folge israelischer Präsenz. Genau dieser zeitliche Zusammenhang wird im öffentlichen Diskurs häufig ausgeblendet.
Wie und wann ist die Hamas entstanden? Und es kursieren immer wieder Gerüchte, dass Benjamin Netanyahu bei ihrer Entstehung federführend gewesen sei. Was ist daran dran und was nicht?
Die Hamas entstand Ende der 80er Jahre, genauer während der ersten Intifada, als palästinensischer Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft. Ihre ideologische Grundlage ist islamistisch, nicht nationalstaatlich. Von Beginn an lehnte sie jede Anerkennung Israels ab und definierte Gewalt religiös. Wichtig zur Einordnung: Die Hamas entstand lange bevor Benjamin Netanyahu politisch relevant war. Zu dieser Zeit war er weder Premierminister noch in einer Position, die Einfluss auf palästinensische Organisationen gehabt hätte. Die Behauptung, Netanyahu habe die Hamas mitgegründet, ist historisch falsch. Was allerdings stimmt und häufig verzerrt dargestellt wird, ist Folgendes. In den 80er Jahren tolerierte Israel religiöse soziale Netzwerke in Gaza, darunter Einrichtungen der Muslimbruderschaft, weil sie als Gegengewicht zur damals dominanten säkularen PLO galten. Diese Gruppen betrieben Moscheen, Wohlfahrtseinrichtungen und Bildungsarbeit. Sie waren zu diesem Zeitpunkt keine Terrororganisation. Israel machte damals, wie viele Staaten in Konfliktregionen, eine klassische Fehleinschätzung. Man ging davon aus, dass religiöse Akteure weniger gewaltbereit seien als säkulare Terrorgruppen. Diese Annahme erwies sich später als falsch. Aus genau diesen Strukturen entwickelte sich die Hamas, gegen Israel und unabhängig von israelischer Kontrolle. Was daraus nicht folgt, ist die oft gehörte Schlussfolgerung, Israel oder Netanyahu hätten die Hamas bewusst geschaffen oder gesteuert. Das ist eine rückblickende Vereinfachung, die Ursache und Wirkung vermischt. Hamas ist eine eigenständige, ideologisch getriebene Terrororganisation, die aus der Muslimbruderschaft hervorging und ihre Entscheidungen selbst traf. Kurz gesagt, Israel hat die Hamas nicht gegründet. Netanyahu hatte mit ihrer Entstehung nichts zu tun. Was es gab, war eine strategische Fehleinschätzung in den 80er Jahren, nicht eine bewusste Förderung des Terrors.
Wenn man das alles zusammenfasst, hat Israel den radikalen Islam damals im Grunde unterschätzt?
Ja. Aber nicht nur Israel. Der radikale Islam wurde in den 80er und 90er Jahren von vielen Staaten unterschätzt, auch von westlichen Demokratien. Man ging davon aus, dass religiöse Bewegungen vor allem sozial oder wohltätig geprägt seien und weniger gewaltbereit als säkulare, ideologisch geprägte Terrorgruppen. In Israels Fall kam hinzu, dass der Hauptgegner lange Zeit die PLO war. Religiöse Netzwerke wurden deshalb als zweitrangig wahrgenommen oder als innerpalästinensisches Gegengewicht zur PLO betrachtet. Dass er sich aus diesen Strukturen eine eigenständige, extrem gewaltbereite Terrororganisation entwickeln würde, wurde falsch eingeschätzt. Diese Fehleinschätzung war strategisch, nicht ideologisch. Israel hat den radikalen Islam nicht verharmlost, sondern seine langfristige Mobilisierungskraft unterschätzt. Die Konsequenzen dieser Unterschätzung zeigen sich bis heute, nicht nur in Israel, sondern weltweit. Entscheidend ist: Eine Fehleinschätzung erklärt, wie etwas entstehen konnte. Sie entschuldigt nichts. Die Verantwortung für Terror liegt bei denen, die ihn planen und ausführen, nicht bei denen, die seine Entstehung nicht früh genug erkannt haben.
Natürlich. Und trotzdem gibt es bis heute Israelis, die an ein friedliches Zusammenleben mit palästinensischen Arabern glauben. Selbst nach dem 7. Oktober 2023 haben manche diese Hoffnung nicht aufgegeben. Ist diese Vorstellung nicht utopisch? Und blendet man dabei nicht aus, dass friedenswillige Palästinenser im Großen und Ganzen weder die Macht noch die Möglichkeit haben, einen Frieden mit Israel tatsächlich durchzusetzen?
Diese Hoffnung ist menschlich, aber politisch hochproblematisch. Sie ist kein Zeichen von Naivität im moralischen Sinne, sondern von einem tiefen Wunsch nach Normalität. Viele Israelis wissen, dass es Palästinenser gibt, die keinen Krieg wollen, die einfach leben möchten. Diese Erkenntnis ist nicht falsch. Das Problem liegt woanders. Frieden entsteht nicht durch individuelle Gesinnung, sondern durch Machtverhältnisse. Und genau hier liegt der entscheidende Punkt. Friedenswillige Palästinenser haben derzeit kaum politischen Einfluss. Sie kontrollieren keine Sicherheitskräfte. Sie dominieren keine Institutionen. Sie setzen keine Narrative. Die Macht liegt bei Akteuren, die Gewalt belohnen, nicht bei denen, die Koexistenz suchen. Das bedeutet, selbst wenn ein relevanter Teil der palästinensischen Gesellschaft Frieden wollte, Er könnte ihn nicht durchsetzen, nicht gegen die Hamas in Gaza, nicht gegen bewaffnete Fraktionen im Westjordanland, nicht gegen ein System, in dem Gewalt politische Rendite bringt. Nach dem 7. Oktober ist diese Realität noch sichtbarer geworden. Der Angriff zeigte nicht nur die Brutalität der Täter, sondern auch das Ausmaß der Kontrolle, das Terrorstrukturen über Gesellschaft, Bildung, Medien und Alltag ausüben. Wer sich offen für Frieden ausspricht, riskiert Ausgrenzung, Gewalt oder Tod. Deshalb ist die Hoffnung auf Koexistenz nicht falsch, aber sie ist verfrüht. Sie überspringt einen notwendigen Schritt, die Frage, wer auf palästinensischer Seite überhaupt in der Lage wäre, einen Frieden zu garantieren und durchzusetzen. Solange diese Frage unbeantwortet bleibt, bleibt Frieden eine moralische Haltung, aber keine politische Option. Und genau hier liegt der tragische Widerspruch: Die Menschen, die Frieden wollen, sind nicht diejenigen, die entscheiden. Und die, die entscheiden, haben kein Interesse an Frieden.
Ich wollte eigentlich gar nicht zu tief in diesen Aspekt einsteigen. Aber nach dem 7. Oktober hat Israel palästinensischen Zivilisten Schutz und erhebliche finanzielle Anreize angeboten, wenn sie Hinweise auf versteckte Geiseln geben. Israel hat Informationsflyer auf Arabisch über Gaza abwerfen lassen. Die Botschaft war also klar, verständlich und flächendeckend. Und trotzdem ist niemand hervorgetreten. Niemand hat diese Information geliefert, obwohl es möglich gewesen wäre. Kann man das nicht zumindest als ein Zeichen dafür werten, dass selbst dort, wo man von friedenswilligen Palästinensern spricht, die Bereitschaft fehlt, aktiv gegen Terror vorzugehen?
Dieser Punkt ist unbequem, aber er ist zentral. Nach dem 7. Oktober hat Israel nicht nur militärisch reagiert, sondern auch gezielt versucht, zivile Kooperation zu ermöglichen. Die Angebote waren real: Schutz, Geld, sichere Ausreiseoptionen. Die Information wurde nicht versteckt, sondern bewusst auf Arabisch verbreitet, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Dass dennoch niemand hervorgetreten ist, kann man nicht allein mit Angst erklären. Angst spielt eine Rolle, ja. Die Hamas regiert Gaza brutal. Aber Angst erklärt nicht alles. Denn in jedem anderen Konflikt dieser Art gibt es zumindest vereinzelte Hinweise, Leaks, einzelne Menschen, die handeln. Gerade wenn Leben auf dem Spiel stehen und konkrete Anreize bestehen. Was hier sichtbar wird, ist etwas Tieferes. Ein gesellschaftliches Klima, in dem Terror nicht nur gefürchtet, sondern zumindest stillschweigend akzeptiert oder mitgetragen wird. Nicht unbedingt aus ideologischer Überzeugung, sondern aus sozialem Druck, Loyalitätszwang und jahrzehntelanger Indoktrination. Wer hilft, gilt nicht als Held, sondern als Verräter. Das bedeutet nicht, dass jeder einzelne Palästinenser Gewalt befürwortet. Aber es bedeutet, dass eine kritische Masse fehlt, die bereit oder fähig wäre, sich aktiv gegen Terror zu stellen. Selbst dann, wenn es um entführte Zivilisten geht. Frieden ist nicht nur eine innere Haltung. Frieden zeigt sich in Handlung. Und genau diese Handlung blieb aus. Deshalb ist es legitim, diesen Moment als Gradmesser zu betrachten. Nicht moralisch pauschal, aber politisch realistisch. Wer Frieden will, muss zumindest bereit sein, Terror nicht zu schützen. Und das ist nach dem 7. Oktober in Gaza nicht sichtbar geworden.
Zurück zu Gaza im Jahr 2005. Israel zog sich vollständig zurück. Die Hamas besiegte die Fatah mit den altbekannten Methoden terroristischer Organisationen und übernahm die Kontrolle. Aber wie sah das Verhältnis zwischen Gaza und Israel danach konkret aus? Haben die Menschen friedlich nebeneinander gelebt, bis der 7. Oktober plötzlich und unerklärlich geschah? Oder war die Eskalation lange vorbereitet?
Nein. Gaza und Israel lebten nach 2005 keineswegs in einem Zustand friedlicher Koexistenz, der plötzlich und ohne Vorwarnung explodierte. Der 7. Oktober war kein Bruch aus dem Nichts, sondern der Höhepunkt eines jahrelangen systematischen Konflikts. Unmittelbar nach dem israelischen Rückzug begannen aus Gaza Raketenangriffe auf israelische Städte und Gemeinden. Diese Angriffe setzten sich über Jahre fort, mal in größerer, mal in geringerer Intensität. Gleichzeitig baute die Hamas ihre terroristische Infrastruktur aus. Waffenlager, Raketenproduktion, Tunnelnetzwerke. All das geschah offen, angekündigt und ideologisch begründet. Israel reagierte darauf mit einer Mischung aus Abschreckung und pragmatischem Umgang. Trotz der Angriffe erlaubte Israel Arbeitsgenehmigungen für Gazaner, ermöglichte Warenverkehr, ließ medizinische Behandlungen in Israel zu und hielt grundlegende Versorgungsstrukturen aufrecht. Das Verhältnis war also kein Frieden, sondern ein fragiler Zustand zwischen Gewalt und Eindämmung. Wichtig ist, die Hamas hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie den Konflikt nicht beenden will. In ihren eigenen Erklärungen, in ihrer Charta und in ihrer Praxis blieb das Ziel konstant: der bewaffnete Kampf gegen Israel. Der 7. Oktober war daher keine spontane Eskalation, sondern das Ergebnis jahrelanger Vorbereitung, militärisch, ideologisch und logistisch. Zu sagen, Israel und Gaza hätten friedlich nebeneinander gelebt, bis plötzlich alles eskalierte, verzerrt die Realität. Was es gab, war eine Phase relativer Ruhephasen zwischen immer neuen Angriffen, unterbrochen von Eskalationen, in denen Israel versuchte, Schaden zu begrenzen und einen größeren Krieg zu vermeiden. Der 7. Oktober war nicht der Anfang dieses Konflikts. Er war die bewusste Entscheidung der Hamas, ihn auf eine neue, brutale Ebene zu heben.
Kurze Einordnung. Seit wann hat Israel eigentlich den Iron Dome und wozu dient er?
Israel verfügt seit 2011 über den Iron Dome. Das System wurde entwickelt, um Kurzstreckenraketen abzufangen, die aus Gaza oder dem Libanon auf israelische Städte abgefeuert werden. Der Iron Dome erkennt anfliegende Raketen, berechnet ihre Flugbahn und schießt nur dann Abfangraketen ab, wenn ein Einschlag in bewohntem Gebiet droht. Sein Zweck ist rein defensiv: Zivilisten schützen, nicht angreifen.
Israel wusste also von den Tunneln? Und der Westen auch?
Ja. Israel wusste seit vielen Jahren von den Tunneln. Und auch westliche Staaten wussten davon. Das Tunnelnetz der Hamas war kein Geheimwissen, sondern wurde offen thematisiert, in Geheimdienstberichten, UN-Dokumenten, Medienrecherchen und sogar durch Hamas selbst. Israel entdeckte und zerstörte über Jahre hinweg immer wieder Tunnel, sowohl solche, die nach Israel führten, als auch solche innerhalb Gazas. Westliche Staaten wussten ebenfalls, dass internationale Hilfsgelder und Baumaterialien systematisch missbraucht wurden, um ein unterirdisches Terrornetzwerk aufzubauen. Der entscheidende Punkt ist, man wusste davon, man hat es hingenommen. Aus Angst vor Eskalation, aus politischer Bequemlichkeit oder aus dem Wunsch heraus, an der Illusion festzuhalten, wirtschaftliche Erleichterungen würden Gewalt reduzieren. Der 7. Oktober hat nicht gezeigt, dass niemand etwas wusste. Er hat gezeigt, wie lange bekannte Realitäten ignoriert wurden.
Ganz ehrlich, ich würde mich extrem unwohl fühlen neben solchen Nachbarn. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen genauso geht. Warum scheint die Welt hier so wenig Sorge um Israels Sicherheit zu haben?
Weil Israels Sicherheitsbedürfnis seit Jahrzehnten relativiert wird. Israel gilt international als stark, als militärisch überlegen. Und Stärke wird moralisch oft gegen einen verwendet. Wer als stark wahrgenommen wird, dem traut man weniger Verletzlichkeit zu, selbst wenn die Bedrohung real und permanent ist. Hinzu kommt ein verzerrter moralischer Maßstab. Israel soll Risiken eingehen, die man keinem anderen Staat zumuten würde. Raketenbeschuss, Tunnel unter Wohngebieten, offen erklärte Vernichtungsziele, all das wird als Kontext erklärt, nicht als akute Bedrohung. Sicherheit wird eingefordert, aber fast nie für Israel. Und schließlich spielt Bequemlichkeit eine Rolle. Sich ernsthaft mit Israels Sicherheitslage auseinanderzusetzen, hieße, unangenehme Wahrheiten anzuerkennen, dass Abschreckung notwendig ist, dass Verteidigung legitim ist und dass es Akteure gibt, die keinen Frieden wollen. Das widerspricht einfachen Erzählungen. Kurz gesagt, die Welt sorgt sich zu wenig um Israels Sicherheit, weil sie Stärke mit Unverwundbarkeit verwechselt, Moral selektiv anwendet und Komplexität meidet.
Eine unbequeme Wahrheit wird konsequent umgangen, die reale Gefahr, die vom politischen Islam ausgeht. Wird diese Ideologie nicht deshalb so selten klar benannt, weil man Angst hat, etwas politisch Unkorrektes zu sagen?
Ja, und genau darin liegt das Problem. Der politische Islam ist keine Randerscheinung, sondern eine seit Jahrhunderten bestehende Machtideologie, die Religion, Gesetz, Politik und Herrschaft miteinander verschränkt. Er ist so groß geworden, weil er von Beginn an nicht nur geglaubt, sondern durchgesetzt wurde, mit Expansion, Unterwerfung und Gewalt. Das ist historische Realität, kein Vorurteil. Diese Ideologie existiert bis heute. Hamas, Muslimbruderschaft, IS oder der iranische Revolutionsislam sind keine Ausnahmen, sondern moderne Varianten desselben Prinzips. Gesellschaft soll kontrolliert, Abweichung sanktioniert, Gewalt religiös legitimiert werden. Das ist kein Missbrauch des Systems. Es ist in zentralen Auslegungen angelegt. Der Westen vermeidet diese Klarheit, weil er Kritik an dieser Ideologie mit Feindseligkeit gegenüber Muslimen verwechselt. Das Ergebnis ist Selbstzensur. Reale Sicherheitsrisiken werden sprachlich entschärft, während diejenigen, die sie benennen, isoliert werden. Israel erlebt diese Konsequenzen seit Jahrzehnten und soll sich trotzdem ständig für seine Selbstverteidigung rechtfertigen. Besonders entlarvend ist, selbst säkulare Muslime haben oft Angst, sich offen gegen den radikalen Islam zu stellen. Nicht aus Überzeugung, sondern aus Furcht vor sozialem Druck, Gewalt oder Repression. Das allein zeigt, dass es hier nicht um eine private Glaubensfrage geht, sondern um Macht. Man kann Religionsfreiheit schützen und trotzdem ein System kritisieren, das Freiheit einschränkt. Wer diese Unterscheidung nicht mehr wagt, schützt nicht den Frieden. Er überlässt das Feld den Radikalen. Und ja, diese Kritik macht einsam. Aber Einsamkeit ist kein Zeichen von Irrtum. Sie ist oft der Preis dafür, Dinge auszusprechen, die viele denken, sich aber nicht mehr zu sagen trauen.
Zurück zum Thema. Hamas hat 2007 die Fatah in Gaza gestürzt. Hatte das konkrete Auswirkungen auf Israel?
Ja, massive. Mit der Machtübernahme der Hamas änderte sich Israels Sicherheitslage grundlegend. Gaza war ab diesem Moment nicht mehr von einer schwachen, aber verhandlungsfähigen Führung kontrolliert, sondern von einer offen terroristischen Organisation mit klar formuliertem Vernichtungsziel gegenüber Israel. Für Israel bedeutete das keine politischen Ansprechpartner mehr, keine Sicherheitskooperation, kein Vertrauen. Stattdessen nahmen Raketenangriffe deutlich zu, die militärische Aufrüstung beschleunigte sich und Gaza wurde systematisch zu einer Terrorbasis ausgebaut. Israel reagierte mit Grenzsicherungen, Blockademaßnahmen und später mit defensiven Systemen wie dem Iron Dome. Kurz gesagt, die Hamas-Übernahme machte aus einem schwierigen Nachbarn einen dauerhaften, organisierten Sicherheitsbedrohungsraum und zwang Israel, seine gesamte Gaza-Politik neu auszurichten.
Schon verrückt. Die dauerhafte Gefahr scheint nicht von Israel auszugehen. Kannst du uns kurz einordnen, was zwischen 2007 und 2023 tatsächlich passiert ist? Hat Israel Gaza oder die Hamas jemals einfach so angegriffen? Oder handelte es sich durchgehend um Reaktionen auf Angriffe?
Zwischen 2007 und 2023 war das Grundmuster konstant. Hamas initiierte Gewalt, Israel reagierte. Es gab keine Phase, in der Israel Gaza aus Expansion oder Aggression heraus angegriffen hätte. Nach der Hamas-Machtübernahme begannen nahezu kontinuierlich Raketenangriffe auf israelische Städte und Gemeinden. Diese Angriffe waren kein Nebeneffekt, sondern erklärtes Ziel. In Reaktion darauf führte Israel mehrere militärische Operationen durch, darunter 2008, 2012, 2014, 2021, jeweils nach längeren Phasen von Beschuss oder eskalierender Gewalt. Israel griff dabei nicht Gaza als Ganzes an, sondern gezielt Hamas-Infrastruktur, Raketenstellungen, Waffenlager, Kommandozentren, Tunnel. Gleichzeitig versuchte Israel über Jahre hinweg, Eskalationen zu begrenzen, durch Waffenruhen, Vermittlung über Ägypten, wirtschaftliche Erleichterungen und Arbeitsgenehmigungen für Gazaner. Wichtig ist, Israel hätte militärisch jederzeit härter, schneller und umfassender vorgehen können. Das ist nicht geschehen. Stattdessen bestand Israels Politik lange aus Eindämmung, Abschreckung und Schadensbegrenzung, nicht aus Vernichtung. Der 7. Oktober 2023 war deshalb kein spontaner Ausbruch, sondern der Bruch mit dieser Logik. Hamas entschied sich bewusst, von Dauerbeschuss zu Massenterror überzugehen. Kurz gesagt, zwischen 2007 und 2023 ging die fortwährende Eskalation nicht von Israel aus. Israel reagierte auf Angriffe und versuchte über Jahre hinweg einen größeren Krieg zu vermeiden.
Lass mich raten, die globale Reaktion war ähnlich wie heute und die Hauptschuld wurde in den Mainstream-Medien bei Israel gesucht?
Ja. Das Muster wiederholte sich fast jedes Mal. Unabhängig davon, wer die Gewalt begann, verlagerte sich der Fokus sehr schnell auf Israels Reaktion. Raketenbeschuss aus Gaza galt als Eskalation im Hintergrund, während israelische Gegenmaßnahmen zur Hauptnachricht wurden. Die Gründe sind bekannt. Bilder aus Gaza erzeugen stärkere emotionale Wirkung. Israel gilt als militärisch überlegen. Hamas verschwindet sprachlich hinter Begriffen wie Milizen oder palästinensische Kämpfer. Ursache und Wirkung wurden regelmäßig vertauscht. So entstand über Jahre ein verzerrtes Narrativ. Israel als Aggressor, Hamas als Reaktion. Nicht, weil es den Fakten entsprach, sondern weil es sich medial besser erzählen ließ. Genau dieses Muster sehen wir bis heute.
Damit enden wir für heute. Ich möchte an dieser Stelle auch der Opfer der Attacke in Bondi Beach gedenken und ihren Familien mein Mitgefühl aussprechen. Und passend zum heutigen Feiertag möchte ich an etwas erinnern, das in all dem Lärm oft untergeht. Es braucht kein großes Feuer, um Dunkelheit zu vertreiben. Ein kleines Licht reicht. Danke fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Die verwendete Musik ist lizenziert. Folge Jew is Important auf Instagram @jewisimportant. Bis zur nächsten Folge.